Der HR1 Podcast. HR1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12. Jetzt mit Marco Schreil.
Schönen Sonntag und willkommen zu unserer Sendung, in der heute ein Mann zu Gast ist, der, das ist zumindest meine Auffassung, ein Abo auf das Böse hat. Ganz häufig ist er der Schläger, der Mörder, der Ganove. Aktuell ist er der Kapitän bei den Festspielen in Bad Hersfeld. Der Schauspieler Claude-Oliver Rudolph ist da. Ich grüße Sie sehr.
Guten Tag.
Dieser Kapitän ist doch hoffentlich auch ein bisschen böse.
Ich spiele auch den alten Günd. Ja, der alte Günd ist der Vater, ne, vom ganzen Geschehen. Der ist komischerweise ganz lieb, aber ist ein Träumer, ein Abenteurer, so wie Jack London ungefähr. Ist er sehr bezahlt auch. Ne? Das Märchen von Ibsen ist gleiche Zeit wie Jack London.
Hm. Ist es okay, dass der so nett ist?
Ja.
Ja. Und Sie müssen leicht schmunzeln, das gefällt mir. Claude-Oliver Rudolph, bis 12, zu Gast im HR1 Talk.
HR1, genau meins.
Claude-Oliver Rudolph ist im HR1 Talk heute Schauspieler und gerade Peer Gynt bei den Festspielen in Bad Hersfeld. Sie haben gerade gesagt, der Alte. Es gibt auch noch einen Jungen?
Es gibt auch noch einen ganz Kleinen. Also Sie haben drei Generationen auf der Bühne. Ne? Kind, Mittelalt und Vater.
Dieses Ibsen-Gedicht, muss man ja sagen, ist entstanden Ende des 19. Jahrhunderts, ist dann eine Bühnenfassung draus geworden. Wie schwierig ist es eigentlich, auf der Bühne darzustellen?
Schwierig. Ist ja in Versform geschrieben. Und das habe ich in der Schule schon gehasst, immer Fontane-Gedichte dann auf Vers auswendig zu lernen. Das fand ich ganz schrecklich. Und jetzt mal was Negatives in eigener Sache. Hans Christian Andersen, ein Zeitgenosse von Ibsen, hat gesagt, das wäre das schlechteste Märchen, was er jemals gelesen hätte.
Es ist ein Märchen. Bei Märchen denke ich an, es war einmal und wenn sie nicht gestorben sind. Ist ja, es so oder ist es ganz anders?
Nee, ist genau so. Es ist im Grunde alles in Wonderland, nur eben Per im Wonderland. Ne? Wir fahren durch verschiedene Zeitzonen, wir sind in Norwegen, in Grönland, in Amerika und wieder zurück. Und dann weiß man aber nicht, hat er das erfunden im Suff oder spielt alles im Irrenhaus? In Marokko sind wir auch noch zwischendurch, in Ägypten sind wir auch noch. Ist es ein Traum? Ist es Drogeneinfluss? Ist es Alkohol oder ist es erlebt? Und das lässt Ibsen alles offen. Und das finde ich so wie Alice im Wunderland.
Ist das eigentlich so ein Stück, wo man kommen, genießen und verstehen kann? Oder muss man vorher Ahnung davon haben, was da gespielt wird?
Kommen, genießen und nicht verstehen.
Ist es wirklich so viel Anarchie oder wie?
Nee, es ist halt schwierig. Ne? Wie gesagt, die verschiedenen Zeitzonen. Dann ist wirklich viel mit Drogen und Alkohol bei Peer Gynt im Spiel. Ne? Sagen sie auch oft, sein Vater war ein Säufer, seine Mutter hat es im Kopf. Dann weiß man nicht, was erfindet er, wenn er abends so erzählt und schwadroniert, was hat er wirklich erlebt. Und dann werden halt Szenen nachgebaut. Wir spielen zum Beispiel eine ganze Szene im Irrenhaus. Und da weiß man jetzt auch nicht, ist das die wirkliche Realität, die der Zuschauer jetzt erlebt, oder bilden wir uns das nur ein? Es gibt ja so im Chinesischen, in der chinesischen Literatur bei Lü Xun, ist ein ganz berühmter Autor in China, bei uns kennt man den nicht so, habe ich aber in Bochum mal gespielt bei Zalig. Und da gibt es einen ganz tollen Satz, der das auch hier in etwa umschreibt. Da sagt der Satz, sind wir Schmetterlinge, die träumen, dass sie leben, oder träumen wir, dass wir Schmetterlinge sind? Finde ich ganz schön.
Da brauchst du aber ein paar Sekunden, um das zu sortieren.
Ja, logisch.
Ist bei dem
ja.
Stück genauso? Ist bei Peer Gynt ähnlich?
Man muss nur noch sortieren. Man hängt gerade an dem Satz, dann kommt schon der nächste verrückte Satz, dann die Musik zum Beispiel. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber es gibt total irres Zeug. Zum Beispiel natürlich, weil ich auch ein Kapitänspiel, haben Sie ja angesprochen. Also kommt natürlich Boot, ist doch völlig logisch. Mhm. Ist doch völlig klar. Dann natürlich in der anderen Rolle kommt natürlich James Bond, ist doch ganz klar. Und alles zusammengemischt in so einem Konglomerat. Also man kriegt ein Kick nach dem anderen und man muss gar keine Drogen nehmen, man muss nur ins Theater gehen.
Peer Gynt kriegt was vom Boot und von James Bond ab?
Ja, der Kapitän natürlich.
Ich bin...
Kommt mit Bootmusik auf die Bühne, ist ja logisch.
Ich bin begeistert.
Und der andere kriegt natürlich seinen Auftritt als James Bond Gangster verpasst, ist ja klar.
Nicht schlecht.
Ist doch eigentlich klar, oder?
Wie wird das in Bad Hersfeld eigentlich aufgenommen? Also ich habe gerade das Gefühl, diese Stadt dort, ne, da sind so viele prominente Schauspielerinnen und Schauspieler. Ist es gerade so eine riesen Klassenfahrt, dass man sich trifft beim Schuhe kaufen, Eis essen, Bier trinken?
Ja, das ist ein ganz kleines Dorf, der hat 28.000 Einwohner und das versinkt immer in so einen Winterschlaf bis Mai. Und dann kommen wir und dann räumen wir das so ein bisschen auf. Und das ist nicht nur so, dass wir uns permanent begegnen, sondern die ganzen Leute grüßen dann immer. Ist so ein bisschen wie in Frankreich, ne? Bonjour, bonjour, bonjour. Und man sagt immer bonjour, bonjour, bonjour. Und dann grüßen an die Leute und freuen sich und wir freuen uns auch.
Und da ist überall im Restaurant immer noch so ein Tisch reserviert, weil es könnte ja die Truppe noch kommen, oder?
Nee, das nicht. Aber für mich ist überall ein Tisch reserviert.
Sonderstatus.
Natürlich. Na, ich habe mich die Bullen angehalten, ne? Weil ich wusste gar nicht, was sie wollten. Ich sage, was, bin ich zu schnell gefahren? Nee, nee, aber da vorne ist da so ein Schild, weiß mit so einem roten Strich. Ach so, sage ich, Einbahnstraße. Wo ist denn hier eine Einbahnstraße? Ja, wo sie gerade reingefahren sind. Ich sage, ach nein, da fahre ich die ganze Zeit schon rein. Immer wenn ich zur Probe muss.
Dann stellen Sie sich einfach vor, ich wäre andersrum gefahren.
Dann hat er gesagt, ach hier, der Rudolf kriegt jetzt erstmal einen Promi-Bonus.
Sehr schön.
Ist doch nett. Ne?
Das freut mich. Claude-Oliver Rudolph ist zu Gast im HR1 Talk. Schauspieler, viele werden Sie natürlich kennen aus dem König von St. Pauli, aus James Bond, The World is Not Enough, Pierce Brosnan, haben Sie mitgemacht. Das Boot, ganz klar, ganz am Anfang. Und immer diese Kämpfertypen. Ist es das, wo Sie hier rufen?
Nee, die Produktion rufen nach Claude. So ist es. Das liegt aber nicht an mir. Ich habe mir das Genre nicht ausgesucht, sondern der große Peter Zadek. Ich weiß nicht, ob die Zuhörer den noch kennen. Das war einer der größten Theaterregisseure, den wir hatten in Deutschland. Und ich war ganz klein. Ich war ja mit 15 schon in Bochum am Theater. Kommen wir gleich drauf, mit wem noch? Mhm. Können wir den Zuhörern mal eine Frage stellen?
Wie schön, dass Sie schon wissen, was ich gleich noch mit Ihnen besprechen will.
Und dann sagte der Peter, hatte dann immer so über die Sonnenbrille so geguckt und sagte, am Claude, ne? In Amerika, da gibt es da solche Typen wie den Charles Bronson, nicht? Und den Lee Marvin und den James Cagney. Nicht? So ein Heavy, so ein Tough Guy wie du, mach das mal weiter und es wird sich bewähren. Und dann habe ich gedacht, Mensch, der hat Ahnung, dann mache ich das mal weiter. Und wie Sie gerade formulierten, richtig, hat es ja bis Hollywood gelangt.
Nicht? Ja, vor Hollywood war noch die Ausbildung. Lee Strasberg?
Lee Strasberg hat Zadek geholt nach Deutschland.
Okay, der ist hergekommen, um mit Ihnen zu arbeiten. Was hat er Ihnen beigebracht, was Zadek nicht konnte?
Ganz merkwürdig. Der hat ihn geholt und trotzdem habe ich mich später mit Zadek riesig gestritten über die Art der Darstellung. Strasberg ist kurz, knapp auf den Punkt. Im Grunde, wenn man so will, die innere Wahrheit. Eben nichts machen, nicht spielen. Und Zadek ist halt groß, Shakespeare, bunt.
Ich frage mich immer, warum alle oder viele Schauspieler es nach Amerika drängt, um diese Ausbildung zu bekommen. Oder in Ihrem Fall eben in Ami nach Deutschland kommt, um zu sagen, ich bring's dir bei. Was machen die denn anders?
Es ist damals ein ganzer Zug entstanden dadurch, ein Sog sozusagen, weil Strasberg eben der berühmte Lehrer von Marlon war oder von Marilyn, ne, für den ganz Großen. Und das ist wirklich so, die ganz Großen, ob es jetzt die neue Generation ist oder so die mittlere oder die alte, jetzt Robert De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel, Ray Liotta, das sind alles Strasberg.
Sie haben es gerade gesagt, in Bochum hat es so richtig angefangen mit Zadek, in Frankfurt war es Rainer Werner Fassbinder. Ja. Was hat der denn an Ihnen rumgebogen?
Nee, ich war ja früher schon bei ihm am Amphitheater. Ich war bei Zadek und dann ging Zadek weg und dann hat der Rainer mich geholt nach München. Und dann haben wir in München erst einen Skandal gefeiert, dann wurde er hier Intendant am THT, wahrscheinlich noch eine mit Schrecken sich erinnern werden.
Wieso mit Schrecken?
Ja, weil Rainer halt überall Skandale gemacht hat, wo immer er war.
Und da waren Sie ihm gerade recht.
Richtig. Richtig. Und dann ist er ja plötzlich gestorben auf einmal, dann standen wir ohne da, 82. Dann haben wir geerbt, zum Beispiel der Volker Spengler, der dann mein großer Förderer geworden ist, der hat dann geerbt vom Rainer zwei Sachen. Einmal durfte er die bitteren Tränen der Petra von Kant mit Männern machen, das haben wir hier gemacht, als Uraufführung am THT. Und dann wollten wir machen ganz groß Müllstadt Tod, was speziell ja in Frankfurt spielt. Und es gab dann wieder den nächsten großen Theaterskandal in Frankfurt.
Warum eigentlich die Schauspielerei? Sie kommen aus einer Pelzhändlerfamilie. Eigentlich, also dieser rote Teppich ist doch ausgerollt gewesen.
Ich bin ja echter Frankfurter Bub. Ne? Ja. Meine Eltern waren
ist das
ja,
so?
Ja, ja. Wir haben vier Generationen Frankfurter Blut in uns. Und meine Eltern waren Pelzhändler. Und ich wollte nie Schauspieler werden. Ich wollte immer, also am Anfang wollte ich Irrenarzt werden. Nee, ich habe ja auch noch Psychologie studiert. Und dann war
das klingt aber so böse, Irrenarzt.
Ja,
Psychologe klingt anständiger,
Herr Rudolph. Fand ich gut. Und dann war mir das aber zu langweilig und dann habe ich schon Regie gemacht und habe unheimlich viel Schulden angehäuft damals. Ne? Um die Schulden wegzukriegen, hat dann ein anderer Großer, ich komme eher mit den ganzen Namen, komme schon ganz blöd vor, wie so ein Name-Dropping. Dann kam ein anderer Großer, der Werner Schröter, und der hat gesagt, ach, die Schulden kriegen wir schon weg. Und einen Tag später gucke ich aufs schwarze Brett, weil im Schauspielhaus gab es immer in der Kantine eine Frikadelle und einen Kaffee für 80 Pfennig. Und das war als Student natürlich günstig. Steht mein Name drauf auf einmal. Ne? Und gerade Klassik dann. Heinrich von Kleist, Käthchen von Heilbronn. Und dann ging ich natürlich ganz anders in die Kantine. Bin ich so reingegangen. Guten Tag, ich hätte gerne ein Brötchen und eine Frikadelle. Schreiben Sie es auf. Machen Sie mir einen Deckel.
Ja, aber Ihre Eltern haben Ihnen das offensichtlich nicht übel genommen.
Doch. Ja. Doch. Als ich gesagt habe, dass ich mein Studium abbreche, waren alle dagegen. Mein Opa, mein Onkel, meine Tante, mein Vater, meine Mutter. Die einzige war meine französische Großmutter. Die hat gesagt, ich weiß nicht, Claude, ob du ein großes Bildmann du wirst, aber mach ihn mal.
Der Talk mit Marco Schreil und mit dem Schauspieler Claude-Oliver Rudolph, der Mann mit der Sonnenbrille. Und Sie haben sie abgesetzt. Was bedeutet das?
Ja, wir machen ja hier keine Fernsehaufzeichnung, sondern wir machen ja Radio und da wäre ich ja nicht geblendet. Also.
Ist das ein Schutz?
Ja.
Wovor?
Volllicht. Wenn man mal guckt, die alten Schwarz-Weiß-Bücher aus der Zeit des frühen Hollywoods, da sieht man in Drehpausen jeden Schauspieler, jeden Regisseur immer mit einer Ray-Ban rumlaufen. Und zwar hatten wir früher Kobaltlicht und Kobaltlicht ist total schädlich für die Augen. Und wenn man nach 30 Jahren kein Star wurde, dann hat man ihn gehabt natürlich im Auge. Und das habe ich gelernt von meinen großen Lehrern, die hatten alle Ray-Ban auf und dann habe ich die Tradition einfach weitergemacht.
Mhm. Und wer hatte den Trainingsanzug an?
Nee, das habe ich immer gemacht. Das kommt ja wirklich vom Training. Ich hatte vor, weiß nicht, 30 Jahren das schon an und dann stehe ich in Hamburg, da haben mich irgendwie Paparazzi fotografiert und ich stehe an der Waschanlage mit meinem Ferrari, habe einen roten Jogger an und so eine ganz große Ray-Ban, Goldwing heißt die. Mhm. Und da stand dann in der Gala oder das, ich was, in so einer komischen Zeitung, stand da die Ikone des Proll in einem Joggeranzug mit seinem Ferrari. Heute hat sich 30 Jahre verändert. Ich laufe immer noch so rum. Die Zeit hat sich verändert. Jeder Star, jeder Popstar, der heute über Kontinent fliegt, hat einen Jogger an und läuft so mit rum. Ob es Madonna ist oder ob es die Stones sind, jeder hat einen Jogger an. Ich habe mich nicht verändert. Die Zeit, die Mode hat sich verändert.
Sie haben heute einen roten Jogger an und Sie haben eine braune Brille, die Sie abgelegt haben. So können wir uns in die Augen gucken.
Ist eine Ray-Ban und die Jacke ist von Bandit. Ist eine Punkjacke, die auch die Clash getragen haben.
Aber ist es denn jetzt ein Statement oder einfach nur passiert?
Ich würde es gar nicht psychologisieren, ist einfach so.
Iggy Pop möchten Sie gern hören, The Passenger. Warum?
Ja, weil Iggy einer meiner ganz großen Ikonen ist.
Dann spielen wir das jetzt.
Sehr gut.
Ikone für Claude-Oliver Rudolph. Ab dafür.
I am the passenger. I stay under glass. I look through my window so bright. I see the stars come out tonight. I see the bright and hollow sky. Over the city's ripped back sky. And everything looks good tonight.
Mainz.
Der HR1 Talk heute mit dem Schauspieler Claude-Oliver Rudolph. Sie haben gerade die Teetasse abgestellt. Das ist Kamillentee, den Sie trinken.
Ja, schön Whisky drin. Immer morgens schön Whisky dabei.
Ne? Das stimmt ja gar nicht.
Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht Schnaps getrunken. Ich bin einer der wenigen Schauspieler, vielleicht der einzige Schauspieler auf Gottes schönem Erdenrund, der noch nie Drogen genommen hat.
Sie schwören?
Schwören darf man nicht. Aber wenn es da drunter geht, Ehrenwort, ja.
Okay. 30.11.56 in Frankfurt geboren, das müssen wir...
Richtig, Basler Platz.
Und Sie haben gerade gesagt, Frankfurter Bub. Ist das wirklich so? Ist ein Frankfurter Bub in Ihnen? Was macht es denn aus?
Also erstmal sind wir ja, weiß ich, 4 Generationen, ne, Frankfurter. Meine Großmutter gehörte fast die ganze Niederstraße bis an die Kreuzung. Und dann wurde sie bei den Nazis enteignet. Und dann sind wir aber wiedergekommen und haben uns dann auch hier... vermehrt. Meine Tochter hat hier studiert am Städel und mein Sohn ist hier zur Schule gegangen und mein anderer Sohn ist in Bad Vilbel. Also das
also ist alles gut hier in Hessen verteilt.
Alles Frankfurt.
Hier. Warum sind Sie als Kind von Hessen nach Frankreich gegangen?
Ja, weil meine Eltern die Zeit hatten. Die mussten Geld verdienen und Pelze verkaufen und dann bin ich zu meiner Großmutter gegangen nach Saint-Quentin und bis zur Einschulung habe ich dann in Frankreich gelebt.
Ich stelle mir das toll vor, in Frankreich groß zu werden. Tolles Essen, gute Sonne.
Als Kind denken sie ja nicht über Essen nach.
Sondern über die Eltern, die einen nicht wollen.
Nö, eigentlich nicht. Meine Großmutter war meine Mutter sozusagen. Hm. Die hat mir das schon alles gegeben. Das war alles schön.
War das cool, bei der Großmutter zu sein und die Eltern nicht zu haben? Oder war es traurig, die Eltern...
Ich war traurig. Hm. Ich war ja auch ganz schwach und kränklich früher. Ich hatte ja alle Kinderkrankheiten, die man sich vorstellen kann. Und das Schlimmste, damals war es noch tödlich, hatte ich Diphtherie. Mhm. Und dann habe ich auch monatelang verbracht in diesen ganzen Kurorten, Spiekeroog, Norderney, Wangerooge. Das war schlimm ohne Eltern, das war echt Horror. Und dann mit meinem Namen, ne, in Deutschland, in Norddeutschland. Man muss sich ja vorstellen, das ist ja 10 Jahre im Krieg gewesen. Da hieß niemand Claude. Die hießen alle wie Heinz oder was weiß ich, von mir aus Herbert, ne? Mhm. Oder Klaus, ne? Aber Claude hieß ja keiner. Das war hart.
Und wenn Sie sagen hart, was ist denn da passiert?
Ne, ich habe alle Kakophonien und Verunglimpfungen meines Namens hinter mir, ne?
Claude, also so Claudette, wie Sie mir schreilgeil hinterhergerufen haben.
Ja. Ne, einmal alles durchgehabt. Und deswegen bin ich ja auch zum Kampfsport gekommen, weil ich ja immer gehänselt wurde und unterdrückt wurde. Und dann hat mein Vater mal gesagt, wenn du noch einmal heulend nach Hause kommst, dann darfst du nie wieder auf den Kinderspielplatz.
Das hat der Vater gesagt?
Ja. Und dann habe ich Judo und Karate angefangen und dann sind die anderen heulen zu meinen Eltern gekommen.
Das war das Ventil dann so. Wenn ihr mir wehtut, tue ich euch weh.
Es war die Wende.
Das heißt, wenn die bösen Kinder nicht gewesen wären oder der Name, wären sie gar nicht der Bösewicht geworden.
Ja, das ist ja ganz viel. Natürlich. Und wenn Mädchen nicht gewesen wären, wäre ich auch nicht stolz. Weil zum Beispiel Mädchen drehten das dann um. 72 gab es einen französischen Skiweltmeister, der ist Jean-Claude Killy. Auf einmal wollte jeder Claude heißen. Ich hatte aber den Vorteil, ich hieß schon so.
Ich habe das gelesen und habe gedacht, so hey, so Pelzdynastie, da kommt dieser Claude Oliver Rudolph her. Und ich habe mich gefragt, ob sie da, wo andere Kinder so eine Daunen- oder Steppjacke gekriegt haben, so eine Pelzrestejacke gekriegt haben. So,
ja, nicht aus Resten.
Sie haben eine richtige Pelz.
Ja, ich musste ganz viel Pelz tragen. Ich weiß noch, im Theater zum Beispiel, ich war auch zwangsverpflichtet, ins Theater zu gehen, weil meine Eltern ein Abonnement hatten. Und da weiß ich nur ganz genau, da haben sie mir so eine Nutria-Fliege verpasst und die kitzelte mich die ganze Zeit. Und ich konnte mich gar nicht konzentrieren auf das Stück, weil diese blöde Fliege mir so gekitzelt hat.
Haben Sie die noch?
Ach. Und dann auch keine Pelze mehr. Irgendwann kommt ja das grüne Bewusstsein durch und wir hatten immer so an der Wand auch Bärenfälle und so. Und immer wenn ich vorbeigegangen bin, der arme Bär hat dann immer noch so nachgeschwitzt, 30 Jahre nach seinem Tod. Und im Wohnzimmer hatten wir einen großen Jaguar ausgestopft mit so Leuchtaugen. Ich fand das ganz schrecklich. Die schönen Tiere, ich finde sie viel besser, wenn sie lebendig sind.
HR1, der Talk mit Claude Oliver Rudolph und mit einer akustischen Überraschung. Ich sag Hallo in die Telefonleitung und Sie dürfen nicht verraten, wer Sie sind, okay?
Okay.
Gut, sie verbindet die Kampfkunst und mich würde interessieren, vor welchem Griff, vor welchem Schlag von Claude Oliver Rudolph Sie so richtig Angst haben.
Vor seinem Punch.
Also vor der Faust?
Genau.
Okay.
Habe ich schon, ich weiß auch, wer das ist.
Wer ist es denn?
Alfons Pinders, der Großmeister in Yoshika gerade.
Hallo Alfons Pinders, ich grüße Sie.
Hallo.
Ich hoffe, ich erzähle das richtig. Sie haben eine Kampfkunstakademie in Essen, richtig?
Genau, richtig.
Super. Und wie eng schweißt eigentlich der Kampfsport Sie und meinen Gast zusammen?
Also sehr eng, weil wir haben uns kennengelernt auf einem Turnier, damals Kontaktkarate. Und ein guter Freund von uns hat uns vorgestellt und seit der Zeit ist der Funke übergeflogen.
Der Karate-Uwe war das.
Genau.
Karate-Uwe war Nationalmannschaft, der kam aus Dortmund, ne? Also um Ecke von Bochum. Und so hat er mir dann Alfons vorgestellt und Alfons und ich sind seitdem so. Ne? Wir machen zum Beispiel was ganz Schönes ist. Wir machen immer für Frauen extra Seminare einmal im Jahr. Nach diesen Übergriffen in Köln haben alle gequatscht. Ne? Hier, der Gabriel hat gequatscht, der Til Schweiger hat gequatscht. Gemacht hat keiner was. Wir haben es gemacht. Wir haben ein Seminar gemacht, nur für Frauen. 160 Anmeldungen kamen, da mussten wir verlängern einen Tag. Ne? Unter anderem der Jürgen Drews hat seine Tochter dahin geschickt extra. Aha.
Herr Pinders, was machen Sie denn? Und was macht Herr Rudolph in diesem Kurs?
Also wir sind eigentlich so ein eingeschweißtes Team und der Claude vermittelt, genauso wie in unseren Business-Kursen, Seminaren, eigentlich die Methodik und die Selbstdarstellung für ein sicheres Auftreten. Ja, also da ist er natürlich genau der richtige Mann und bringt die Sachen auch auf den Punkt und die Frauen oder halt die Seminarteilnehmer von unseren Business-Seminaren gehen dann natürlich dann gestärkt daraus, denn die wissen genau in dem Moment, wie sie sich da verkaufen müssen oder verkaufen sollen oder wollen.
Herr Pinders, mir sitzt doch aber jetzt hier dieser harte Kerl gegenüber. Wie kommt das denn bei den Frauen an? Wie schnell vertrauen die?
Also er hat ja zwei Gesichter. Einmal ist er halt der Filmbösewicht und wenn er bei mir zum Beispiel zu Hause auf dem Land ist, dann kommt noch die andere Seite raus. Er ist auch tierverrückt oder beschäftigt sich auch mit meinem Sohn. Und dann spielen die stundenlang Monopoly. Also er ist also, da schlagen zwei Herzen in einer Brust.
Aha. Welches Herz gefällt Ihnen denn besser?
Beide gefallen mir eigentlich ganz gut. Und hier, wenn er bei mir ist, da ist eigentlich so eher natürlich und da ist eigentlich das Schöne. Mhm. Der Einzige ist halt, mein Dackel Elli findet ihn zum Anbeißen und da muss er manchmal die Flucht antreten. Die versucht ihn dann in eine Wade zu beißen, ansonsten ist alles gut hier.
Herr Rudolph, wir haben ein neues Bild, super. Sie rennen vor einem Dackel weg, das gefällt mir. Ist das so?
Also die ist hinter mir her, die beißt mich immer. Ich weiß nicht warum. Der Großsohn vom Alfons nicht, aber der Kleine, der beißt mich immer. Hm.
Herr Pinders, also hat dieser Mann, der den Bösen spielen kann und der ganz technisch gut auch, wie Sie gesagt haben, einen Punch setzen kann, der hat auch eine ganz weiche Seite.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Diese weiche Seite versteckt er sehr gut, aber sie ist da und wenn man genau hinschaut, kommt die auch dann raus.
Wie häufig sehen Sie sich?
Wir sehen uns also relativ häufig, wie es also unseren Terminplan halt zulässt. Wir machen halt so Seminare zusammen und dann sehen wir uns dann auf diesen Seminaren. Sind halt Business-Seminare für Teamleiter, Gruppenleiter, sind so individuelle Seminare und da versuchen wir dann unser Wissen dann auch weiterzugeben, ja, über diese V-Geschichte hinaus.
Herr Pinders, ich würde Ihnen wünschen, dass Claude-Oliver Rudolph Ihnen das Wissen über den Punch weitergibt, dass Sie irgendwann sich richtig wehren können.
Ja, ne, also ab und an, ne, wäre das vielleicht ganz gut.
Alfons Pinders, ich danke Ihnen sehr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.
Ciao, Alfons, mach's gut. Ja.
Tschüss.
Mach's gut, ciao, Claude.
So, unsere Sendung gibt's im Anschluss an die Sendung als Podcast hr1.de. Wir machen Nachrichten und dann reden wir weiter. Claude-Oliver Rudolph zu Gast im hr1 Talk.
Der hr1 Talk. Immer sonntags von 10 bis 12.
Und mit dem Schauspieler Claude-Oliver Rudolph. Ein bekennender Macho, habe ich gelesen. Mein Bild von Ihnen wackelt gerade. Was bedeutet denn bekennender Macho?
Ja, Macho heißt ja Spanisch erstmal nur mal Mann. Hm. Und zweitens ist für mich ein Macho jemand, der einer Frau aus dem Mantel hilft und im Restaurant Wein bestellt, aber sie auch in der U-Bahn verteidigt.
Und was ist dann ein Gentleman?
Das ist die englische Beschreibung dessen.
Macho, Gentleman, Kerl, Rudolph. Gehört
Gentleman
alles
Macho, finde ich ganz schöne Formulierung. Gentleman Macho, finde ich gut.
Dann einigen wir uns auf den Gentleman Macho Claude-Oliver Rudolph, der ja manchmal ein bisschen sensibel ist und vorm Dackel wegrennt.
Du musst drauf einigen.
Claude-Oliver Rudolph ist zu Gast im hr1 Talk. Schön, dass Sie da sind.
hr1, genau meins.
Der Mann mit der Sonnenbrille ist zu Gast. Er hat sie abgesetzt, gleich zu Beginn der Sendung. Wie viele von diesen Sonnenbrillen haben Sie eigentlich?
Ach, gar nicht so viel, wie man denkt. Ich habe so 10 oder 11.
Nicht?
Die meisten sind ja gesponsert von Ray-Ban, weil ich kaufe so teure Brillen, kaufe ich mir ja nicht.
Ich kaufe auch keine teuren mehr, weil ich setze mich immer drauf im Auto. Ja, die liegt immer genau da, wo ich sitzen will.
Die meisten geklauten Sonnenbrillen der Welt sind die. Ja. Also wenn ich Reklame machen würde für Ray-Ban, würde ich einfach ein leeres Bild machen und drunter schreiben, die meistgeklaute Brille der Welt.
Okay, der Mann mit der Sonnenbrille. Ich habe den Fragebogen für Sie. Ich gebe Ihnen so Halbsätze vor und es wäre schön, wenn Sie zu Ende machen würden. Mein liebstes Privileg als bekannte Person ist?
Ich habe nicht gerne Privilegien. Überhaupt nicht. Ich bin ja von der Seele her Anarchist. Privilegien habe ich nicht gerne.
Ich hasse es, wenn?
Wenn Nazis die Fresse aufmachen.
Von meinen Kindern habe ich gelernt, dass?
Dass alle Moden wiederkommen und sie mir meine Adidas, Nike und Puma-Schuhe klauen.
Haben die alle ihre Größe, oder wie?
Ja, 42.
Die sind geboren 85, 90, 95, gut getimt.
Ich habe ja 5 Kinder insgesamt. Ich habe 3 richtige und 2 adoptierte Kinder. Ne? Ich habe 4 Söhne, 1 Tochter.
Wo ordnen sich die Adoptierten altersmäßig ein?
Sie sind älter, die sind Anfang 40.
Mhm. Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
Halbes Pfund ist 150 Gramm, kostet je nachdem. Wenn man jetzt diese irische Butter nimmt, 1,38 und wenn man eine deutsche nimmt, ist ein bisschen billiger.
Das Dumme an der Demokratie ist?
Wie Churchill sagte, es ist sicher nicht das Perfekteste, aber das Beste, was wir haben.
Das schönste Geschenk, das ich jemals bekommen habe?
Die Geburt meiner Kinder.
Mein Glück ist?
Meine Kinder. Und wenn ich Erfolg habe, sagen wir nicht so bescheiden, und wenn ich Erfolg habe.
Herbert Grönemeyer.
Mein ältester Buddy, wir haben zusammen Abitur betrogen und ich habe seine Musik nie gemocht.
Sie haben sie nie gemocht?
Nee, ich habe auf Jugendherbergsfahrten, da habe ich seine Gitarre versteckt, weil er es immer gequält hat. Herbert konnte nur 2 Lieder spielen, Morning is Broken und Blackbird, und ich habe die Gitarre versteckt.
Hat er damals auch schon so gesungen?
Ja, klar.
Ja? Sie sind zusammen durchs Abitur, was haben Sie gesagt?
Wir haben betrogen.
Wer mehr?
Ne, der Herbert hatte keine Ahnung gehabt. Herbert hat ja immer Musik gemacht und sich für die Schule überhaupt nicht interessiert. Das war für den so ein Muss. Und ich war immer sehr gut. Der Herbert hat das mal so formuliert, der Claude war immer ein Primus, aber nie ein Streber. Und dann hatten wir natürlich Deutsch-Leistungskurs und da hatten wir das schwierige Thema. Stellen Sie den Unterschied dar zwischen dem aristotelischen und dem epischen Theater. Und Herbert hat bis heute nichts gehört vom aristotelischen Theater. Also habe ich die Arbeit einfach zweimal geschrieben und wir haben die beste Deutscharbeit in ganz NRW gemacht.
Ich habe Angst vor.
Eigentlich habe ich vor nichts Angst. Ich kenne das Wort gar nicht.
Beim Essen, Fisch oder Fleisch?
Fleisch.
Süß oder herzhaft?
Süß.
Blumenwiese oder Skipiste?
Blumenwiese.
Frühaufsteher oder Langschläfer?
Langschläfer.
Taxi oder Straßenbahn?
Straßenbahn.
Nachts eine SMS schreiben?
Nö, mache ich nicht.
Meine größte Niederlage?
Ich habe einmal mich nie vorbereitet auf einen Boxkampf, habe ich gegen Pierre Geisenhäuser in der vierten Runde K.O. gewonnen, habe aber den Rückkampf in der zweiten Runde gewonnen und zwar in Argentinien und bin da geworden südamerikanischer Champion.
Ich habe das im Fernsehen gesehen, das war dieses Prominentenboxen, ne?
Ja.
Pierre Geisenhäuser, der ehemalige Moderator, ja. Hat der in die Nase gebrochen?
Nö.
Ne? Hm. Aber sie sahen nicht gut aus.
Das war der blutigste Kampf der Geschichte von RTL.
In meinem Bücher-
und die Quoten vor allen Dingen. Man muss ja die Quoten rechnen. Ich habe mehr Quoten geholt als so Profiboxer. Ne?
In meinem Bücherregal unten rechts steht?
Kann ich Ihnen genau sagen, weil die sind alle nach Themen sortiert. Unten rechts ist Philosophie, Griechisch, Altertum.
Sie sortieren Ihre Bücher?
Nach Inhalt, ja. Nicht nach Größe und Farbe.
Zu Hause Hausschlappen oder Schuhe anlassen?
Nee, weder Schlapp noch Schuhe, barfuß laufe ich rum. Und wenn es warm ist, ne? Und wenn es kalt ist, habe ich so dicke Socken.
Ich würde gern mal einen Abend verbringen mit?
Ja, der ist leider tot. Meine Lieblingsschauspielerin Simone Signoret, die habe ich sehr geliebt und sehr verehrt, weil sie mich an meine Großmutter erinnert hat. Mhm. Sonst aber gerne von den Lebenden, gerne mit Iggy Pop mal.
Claude Oliver Rudolph ist im HR1 Talk. Das Boot, der König von St. Pauli, James Bond, um Nummer 3 zu nennen. Große Sachen spielen Sie nicht von ungefähr. Was können Sie denn, was so viele andere nicht können?
Oh, ich bin so uneitel. Ich möchte das jetzt eigentlich gar nicht so sagen. Mhm. Aber eigentlich fast alles.
Dann fangen wir doch mal an. Also 81, Ario, diesen Maschinisten im Boot zu spielen. Wolfgang Petersen hat sie damals besetzt. Sie haben vorhin schon beschrieben, wie das, ich glaube, in Bochum war, als sie dann plötzlich da auf der Liste standen. Wie ist es denn? Der Petersen kommt zu Ihnen und Sie sind Mitte 20 und sagt, Junge.
Nee, ich bin nicht Mitte 20, ich bin Anfang 20.
Mhm. Und sagt, Sie spielen da jetzt mit.
Ja, habe ich ja fast verpennt, das Casting. Hieß ja noch Vorspielen damals. Und zwar, ich war ja bei Fassbinder am Theater und wir reden ja von 79, 80, ne? Und morgens um 11 war der Termin und ich hatte keine Uhr, ich habe ja heute noch keine Uhr. Und dann habe ich im Bühnenbild geschlafen vom Theater und ich wach auf und gucke auf die Theateruhr. Boah, 10 vor 11, ach du Schreck. Ich schnell ungeduscht, ungezähne geputzt, ungehaare gekämmt, in die Karre gesprungen, in die Bavaria gefahren, zick durch den Pförtner durch. Ich habe gar nicht gewusst, was der da hinter mir hergeschrien hat. Schnell ins zweiten Stock gerannt und dann saßen alle, die man so kannte, auch Berühmte, saßen dann da und warteten auf ihren Termin. Und damals war ja noch Rauchen erlaubt und alle paffen so vor sich hin und ich setzte mich, wollte mit diesen Schauspielern nichts zu tun haben und das Gequatsche auch nicht hören und setzte mich so auf die Pergolanstufen unter so eine große Art Bahnhofsuhr und dachte, ach, hab ja noch ein bisschen Zeit und nix so ein, so wach auf, boah, 10 vor 2, keiner mehr da, nur so blaue Rauchschwaden noch und ich dachte, oh Mann, jetzt habe ich das Boot verpasst, das kann doch nicht sein und ich gehe an die erste Tür, klopf so, pff, keiner da, zweite Tür, ach Mist, ey. Auf einmal so, und klopfe ich so an und gehe so rein und boah, war so eine Rauchwolke, die biss mir in die Augen. Und da hinten saß hinterm Schreibtisch der Petersen und qualmte eine Marlboro nach der anderen. Und der Petersen sagt, als ich reinkam, wie gesagt, nicht Zähne geputzt, nicht geduscht, nicht Haare gekämmt, alte Leder erkannt. Ja, genau so habe ich mir den Ario vorgestellt. Claude Oliver, kommen Sie mal hier. Und dann gab ich mir so 10 Drehbücher. Und ich gehe so zur Tür, mache einen falschen Abgang, drehe mich noch um und sage, Herr Petersen, ich habe noch einen Freund, der Ralle Richter, der ist auch Bochumer Schauspielschule, der hat auch viele Muskeln. Ja, bringen Sie vorbei. Ich mag es, wenn es ein bisschen körperlich wird. Ja, und Ralle hat 68 Drehtage.
Was ist denn ein falscher Abgang?
Falscher Abgang ist, ich tue so, als würde ich zur Tür rausgehen und wende mich in der Tür nochmal um und sage, Entschuldigung. Was der Colombo immer gemacht hat, geht raus, dreht sich um, fasst sich den Kopf und sagt, noch eine Frage. Meine Frau sagt immer, Das ist ein falscher Abgang.
So, dann machen wir das Spielchen mal weiter. Dann kommt 99 James Bond in die Kinos und ich gehe davon aus, so ein, zwei Jahre vorher haben sie gedreht und dann kommt jemand aus Amerika und sagt, Claude Oliver Rudolph, her mit Ihnen. Sie müssen den Bösewicht spielen für Pierce Brosnan. Und dann rutscht einem doch das Herz in die Hosentasche,
oder? Überhaupt nicht. Nee. Also montags rief mich meine Agentur an, ziemlich früh, und ist nicht so meine Zeit. Dann sage ich, Sanna, kannst du mal ein bisschen später anrufen? Dann hat sie um eins nochmal angerufen und dann sagt, ja, ein Hollywood-Film und so. Dann sage ich, um was geht's denn da? Ja, James Bond. Dann sage ich so, ich bin jetzt eigentlich nicht so ein richtiger James Bond-Fan. Dann hieß es, ja, aber ich müsste vorspielen. Dann habe ich gesagt, never in my life. Ich habe tatsächlich gespielt bei Pedersen, bei den Größten der Welt, da fange ich jetzt nicht an vorzuspielen. Okay, Telefon ging wieder. Ja, du musst nicht vorspielen. Aber jetzt noch ein Haken, du musst die Reisekosten selber zahlen, zu dem Kennenlernen. Ich sage, bin ich bescheuert, mach ich nicht. Boom, aufgelegt, habe ich schon gedacht, warst du wieder zu arrogant. Mensch, geht ja hier nicht um irgendeinen beknackten Hollywood. James Bond, da wollte ich gerade anrufen und sagen, da ging's Telefon, sie machen eine Ausnahme, sie zahlen die Reisekosten.
Und wen mussten Sie dann kennenlernen?
Ja, die ganze Produktion, die Produzentin, die Barbara Broccoli, weil der Vater war gerade gestorben, QB Broccoli war gestorben, Barbara Broccoli, den Michael Wilson, ihren Co-Produzenten, den Regisseur Michael Apted, den großen Kameramann, der hat unter anderem Alien gemacht und so weiter und so fort. Da saßen so acht Mann und acht Frauen und haben mich so hart angeguckt und dachte, ja, gucken kann ich auch, das ist ja kein Thema.
Und ist das dann die Stelle, wo man das Armdrücken mit den Augen macht und festlegt, ich kriege den zweitgrößten Trailer, wo ich mich umziehen kann, hinter Pierce Brosnan?
Ja. So ist es, exakt.
Und Pierce Brosnan, ist das ein cooler Typ?
Absolut cool. Also erstmal, was an ihm cool ist, ist, der ist voll und ganz hetero. Ist ja auch nicht immer so bei Schauspielern. Dann ist er ein richtiger Ire, hat eine tiefe Stimme und wie ein Ire, ein Paddy halt, trinkt sich gerne ein. Ne? Ist ein richtiger Mann.
Das sagt Claude Oliver Rudolph über seine Drehzeit bei James Bond im HR1 Talk.
HR1, genau meins.
Mit Marco Schreil und mit Claude Oliver Rudolph. Wir haben gerade über den Film im Allgemeinen gesprochen, über das Boot, über James Bond, The World Is Not Enough. Beide haben tolle Soundtracks, wie ich finde. Und sie mögen wahrscheinlich auch beide, ne?
Ja.
So, und jetzt kommt die große Auswahl. Welchen sollen wir spielen?
Also dann würde ich mich natürlich fürs Boot entscheiden.
Warum?
Weil es Kindheitserinnerungen sind, das war unser aller Durchbruch und ich mag den Doldinger heute noch.
Doldinger Musik. Für Claude Oliver Rudolph im HR1 Talk. Claude Oliver Rudolph ist im HR1 Talk heute. Der Mann ist Schauspieler und er ist Moderator. Clash heißt die Show, die sie bei RT Deutsch machen. Ist es, ich habe mir das angeguckt, eine Claude Oliver Rudolph One-Man-Show, oder? Und es ist immer noch jemand dabei, aber eigentlich machen sie eine Viertelstunde Show.
Ja, das stimmt.
Es geht schon mit so einem Bam ganz am Anfang los, wo ich denke, jetzt sind alle wach, kommt so eine Clash-Pressmaschine, die haut den Titel irgendwo rein. Sie grinsen so in sich rein. Wie entsteht das denn? Wie entsteht so eine Viertelstunde?
Ich liebe das. Ich liebe ja alle meine Sachen, aber dieses Kind liebe ich besonders, weil es die frecheste und punkigste Show ist, die es überhaupt gibt auf dem ganzen Erdball. Und ich habe vorher, bevor ich damit angefangen habe, direkt davor für die Konkurrenz gearbeitet, also für die Amis, Universal. Und dann habe ich auf der Berlinale den Senderchef kennengelernt, Ivan Rodionov, und sage immer, euch fehlt was. Ihr seid immer nur negativ. Ja, die Amis sind doof und Europa lügt und die Russen sind die Guten. Das interessiert doch alles gar nicht. Wissen wir selber, dass viele in Amerika doof sind. Sondern was euch fehlt, ist der Witz, der Humor, die Kultur. Was schlägst du vor? Ich sage, ja, kennt man bei euch denn Monty Pythons und Marx Brothers? Ja, kennt man. Ich sage, war das bei euch erlaubt? Ja, war erlaubt. Sehr gut, wenn du eine Schublade brauchst, ungefähr so, gemischt mit einer Portion Punk, so eine Show mache ich. Und die nennen wir dann auch noch gleich Clash, wie die politischste Band in England. Nicht Sex Pistols und nicht The Stooges, sondern Clash. Das Konzept ging nach Moskau, gleich abgewinkt worden. Und
Wer winkt das ab? Dann der Chef selber?
Ja.
Man könnte ja auch mutmaßen, dass Herr Putin einmal so seinen Haken drunter setzen muss.
Ja, ja.
Ist es wirklich so?
Ja, logisch.
Ich glaube, dass Ihnen das auch viele übel nehmen könnten, dass Sie für RT Deutsch, also für dieses Putin-Sprachrohr arbeiten.
Erstens ist mir völlig egal, ob mir irgendjemand irgendetwas übel nimmt, weil es ist meine Verantwortung und meine künstlerische Verantwortung. Zum anderen ist es so, dass ich noch nie in meinem Leben irgendeinen Propagandakarren gezogen habe. Das wäre auch ein Bärendienst, wenn man mich engagieren würde, um Propaganda zu machen. Und der andere Punkt ist, dass wir einfach geliebt werden in Russland. Siehe Depardieu, man liebt uns Künstler. Ne? Steven Seagal hat zum Beispiel auch einen russischen Pass, regt sich auch keiner drüber auf. Ich habe ja gar keinen russischen Pass.
Sondern einen französischen.
Und einen deutschen. Die Russen lieben Künstler und insbesondere Schauspieler. Und das habe ich eigentlich so in dieser Form nur in Italien und Frankreich erlebt.
Wer bestimmt, was reinkommt in Clash?
Ich bestimme das. Ich muss natürlich vorlegen und auch die Gästeliste und habe aber in meinem ganzen Leben noch nie Zensur erlebt bei denen. Ich muss wirklich sagen, ich war wirklich bei jedem Sender der Welt. Im Ausland, im Inland, überall. Ich habe in der Schweiz gedreht, Sie wissen ja, überall war ich schon in meinem ganzen Leben. Ich habe so viel Freiheit noch nie gehabt.
Das heißt, es gibt niemanden, der sagt, diese Sequenz muss raus. Das haben wir alle schon erlebt.
Ich meine, oder, ja klar, jeder hat es erlebt. Oder das will ich nicht. Oder ich will den Gast XY nicht. Gibt's nicht. Was sie allerdings machen, sie distanzieren sich ja im Vorfeld schon von meiner Sendung. Es kommt ein Vorspann. Diese Sendung spiegelt nicht die Meinung der Redaktion wider.
Das heißt also, eigentlich erzählen sie in ihrem Vorspann, im Vorspann zu Clash, das, was da jetzt kommt, ist nicht Propaganda.
Genau. Es ist die
Provokation.
Provokation, Punk im besten Sinne, gemischt mit Witz, Humor und natürlich mit ganz viel Kultur. Ne? Und Sie müssen sich mal die Gästeliste angucken, das ist ja die Creme de la Creme. Ich habe von Scorpions bis über deutsche Großdichter, Großschauspieler, ganze Dynastien von Künstlern. Ich habe ja alles, was ich will. Ich habe ganz viele Punkbands gehabt, die live gespielt haben bei mir. Und jetzt, mein letzter Coup war, weil ich die nie leiden konnte, schon in der Schule nicht. Ich war immer schon Beatles-Fan. Und jetzt habe ich die Unverschämtheit mitgekriegt von den Stones und ich halte die für die verlogenste Band der Welt.
Warum?
Naja, sie schreiben als junge Burschen einen Text, What can a poor boy do than to play in a rock'n'roll band and be a street fighting man? Und heute rufen sie auf in Berlin, na wie viel für ein Ticket?
Wahrscheinlich 150.
799. Alles klar, kann sich ein Hartz-IV-Aller gar nicht leisten. So, und das fand ich so eklig. Und da habe ich eine ganze Show gemacht über die verlogenste Band der Welt.
Der HR1 Talk mit dem Schauspieler Claude Oliver Rudolph und dem Moderator Clash.
Clash. Sehr englisch, British Accent.
HR1.
Genau meins.
Deutschlands Bösewicht Nummer 1, so wird er immer bezeichnet. Claude Oliver Rudolph ist zu Gast. Leute haben ausgerechnet, dass sie weit über 100 Tote gestorben sind im Film.
Ach, viel mehr, haben sie falsch gerechnet.
Die haben
Dreisatz gemacht.
Welcher Tod ist eigentlich der schwierigste im Film? Können Sie den beschreiben?
Ich glaube, was ich jetzt spielen muss, ertrinken ist, glaube ich, das Schwierigste. So erschossen werden, boring, ist man tot. Ne? Peng, du bist tot. Gab es einen Film sogar mal. Und dann, wenn man gesprengt wird im Auto, ist man auch ganz schnell tot. Aber ertrinken ist, glaube ich, ganz gruselig.
Aber blöd ist ja immer die Kiste, wenn man gleich zu Beginn des Films stirbt, oder?
Ja, ist mir auch schon passiert. Ich habe mich manchmal überreden lassen von Freunden, komm, mach doch da mit und so weiter und so weiter. Und es bringt uns was. Und dann habe ich das gemacht und es hat überhaupt nichts gebracht. Und die Zuschauer haben sich aufgeregt. Ja, aber wenn man schon Claude Oliver engagiert, warum stirbt er denn dann sofort? Haben wir ja dann aus der Seele gesprochen.
Wie verändert sich eigentlich das Verhältnis zum Tod, wenn man im Film so häufig stirbt?
Interessante Frage. Was macht ein alter Schauspieler, sagen wir, der jetzt so um die 90 ist, wenn der seinen eigenen Tod spielt? Wie geht's dem? Ne? Mir ist ja alles easy. Ich habe ja nicht mal eine Plombe. Mir ist alles gut. Aber was macht das mit einem alten Menschen?
Ja, aber diese Frage stelle ich mir bei Ihnen aber auch. Also ob jetzt alt oder nicht alt. Wenn man den Tod ständig spielt, denkt man doch auch über den Tod nach, weil es ja Inhalt der Arbeit ist. Wie muss ich ihn darstellen überhaupt? Nee. Und ich frage mich echt, ob das das Verhältnis zum normalen Tod verändert.
Ich habe ja auch schon ganz früh getötet und ich habe mir nie vorgestellt, wie es ist, Menschen umzubringen, weil ich liebe ja Menschen, insbesondere Frauen. Das macht mit einem gar nichts, also mit mir macht das nichts.
Sie lieben insbesondere Frauen. Da kommen drei Menschen auf Sie zu und wenn eine Frau dabei ist, dann gehen Sie direkt auf die Frau zu?
Als ja, logisch, klar. Würde ich auch zuerst retten, jetzt als Kapitän. Wenn wir jetzt noch ein Rettungsboot haben, natürlich erst die Frau retten, ist dann logisch.
Und was kommt danach?
Wahrscheinlich Kinder, ne?
Und dann danach die Kerle.
Ja, die Kerle sind mir egal, die sollen doch versuchen zu schwimmen.
Sie haben sich also mit Ihrem eigenen Tod so noch gar nicht beschäftigt?
Noch nie. Da habe ich in meinem ganzen Leben noch nie drüber nachgedacht. Ich bin ja eine Zeit lang mal Rennen gefahren, sehr erfolgreich. Ne? Das wissen Sie vielleicht gar
Auto.
Nicht.
Auto, ne? Ja klar.
Und ich war ja wirklich gut. Ich habe Salo-Lux-Rallye gewonnen und ich habe das Promi-Rennen gewonnen um Hockenheim und bla bla bla, will jetzt nicht so angeben. Und dann bin ich einmal auf einer Rallye im Saarland bei 140 abgehoben von der Straße und bin in den Wald geflogen. Direkt auf so einen Tannenbaum zu. Und ich habe aber auch jetzt nicht gesagt, mein letztes Stündlein hat geschlagen, sondern ich war ganz bewusst und ich flog in Zeitlupe vor diesen Tannenbaum und habe noch den Kopf eingezogen, weil ich wusste, jetzt bricht er ja. Und tatsächlich beachte dann so, knack, knack, knack. Und dann habe ich geguckt, nee, alles noch dran, alles gut, habe mich bekreuzt, ich bin ausgestiegen, kam der Notrübschrauber und am anderen Tag habe ich einen neuen Suzuki gekriegt und habe die Rallye noch gewonnen. Ich habe also nie jetzt gedacht, mein letztes Stündlein hat geschlagen, sondern ich habe immer ein gutes Verhältnis zum lieben Gott und ich denke, der passt schon auf mich auf. Ich habe dann aber nach diesen Unfällen habe ich dann aufgehört. Ich musste meiner Familie versprechen, dass ich damit aufhöre, weil wenn ich weg bin, gibt es ja keine Ernährer mehr. Ne?
Müssen Sie in Bad Hersfeld bei Peer Gynt eigentlich sterben?
Ja, klar.
Was für ein Tod jetzt?
Ja, unser Schiff geht ja unter. Mhm. Unser Schiff geht unter, wir laufen auf Riff. Mein letzter Satz ist, kommt dann auch danach das Boot. Das Schiff geht zu Bruch.
Und dann macht sie aber nicht blub blub weg, wahr?
Wir machen da ganz tolle Tricks. Wir machen mit Film, mimen wir dann das Untergehen schon ziemlich perfekt vor.
Mhm. Claude Oliver Rudolph ist zu Gast im HR1 Talk. Wir sind fast am Ende der Sendung und am fast Ende dürfen unsere Gäste immer etwas auswendig aufsagen. Eine Zeile, ein Vers, irgendwas, was ihr Leben beschäftigt. Fällt Ihnen spontan was ein?
Ja, habe ich ja gerade schon gemacht. Aber darf ich mal so machen, wie wenn so Laien im Radio sind, dass sie immer so Leute grüßen wollen? Das würde ich gerne machen.
Total.
Ich würde gerne meine ganzen Frankfurter Leute grüßen. Klaus und Carola würde ich gerne grüßen. Richie würde ich gerne grüßen. Matthias und mein Sohn Max. Da soll sich mal melden, am besten auf Facebook.
Das alles auswendig. Super. Peer Gynt bei den Festspielen in Bad Hersfeld. Claude Oliver Rudolph, ich danke Ihnen sehr für den Besuch. Ich heiße Marco Schreil und wünsche Ihnen allen einen schönen Sonntag. Danke, dass Sie da waren.
Ich wusste, wie Sie heißen.
Der HR1 Podcast. Aber wir senden auch täglich live.